CRM 92.4, das christliche Radio München.
Heute mit Soulfood. Soulfood.
Gleich nach der Fußball-Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen gilt die Tour de France als das drittgrößte Sportevent der Welt. Und genau darum soll es heute gehen, um die Tour de France. Wir haben dazu auch einen Gast eingeladen. Der Gast war nicht selber Fahrer bei der Tour de France, aber der hat dazu einiges zu sagen.
Ich bin der Johannes.
Ich die Annika. Wir starten gleich mit Double Twice and Enter the Water Girls.
Hallo, herzlich willkommen wieder hier im Studio. Heute, wie wir schon gehört haben, werden wir uns unterhalten über die Tour de France. Das ist die Veranstaltung, die so viel negative Schlagzeilen der letzten Zeit gemacht hat in den Medien. Erstmal einige wichtige Informationen für die Hörer, die sich so nicht auskennen mit der Tour de France. Hier im Studio, wie wir schon gehört haben, sitzt der Frankie. Hallo Frankie.
Hallo.
Du bist so ein begeisterter Radfahrer. Auch in deiner Freizeit radelst du viel. Wie kamst du eigentlich dazu, dich täglich aufs Rad zu schwingen?
Das war früher, als ich klein war. Und irgendwie wollte ich mir irgendeinen Sport aussuchen und in einen Verein wollte ich nicht gehen. Und da dachte ich mir, Fahrradfahren ist doch vielleicht am besten, weil man ist frei, man kann die in die Natur fahren. Und dann habe ich mir von meinem ersten Feriengeld, was ich sauer verdient habe, mir für 1200 Mark, ziemlich viel Geld zu der damaligen Zeit, ein Fahrrad gekauft.
Die Tour de France, die gibt es seit 1903. Seit 1967 beginnt die Tour mit einem Prolog. Was ist ein Prolog, Frankie?
Das ist ein kurzes Zeitfahren von ca. 5 bis 10 Kilometer, wo jeder einzelne der Fahrer fährt und wo praktisch ein gewisses Vorstellen der Fahrer.
Das heißt, das zählt nicht zur Gesamtwertung, sondern das ist nur eine Marketingveranstaltung.
Genau.
Wie sieht es denn aus? Wer kann da alles dabei sein?
Es geht eigentlich um professionelle Teams. Das sind ungefähr 20 bis 22 Teams, fahren da jedes Jahr mit. So geht es halt.
Und konkret, wenn wir uns so vorstellen, also die Leute wahrscheinlich, die trainieren vorab und wenn die Tour anfängt, dann gibt es erstmal so Einsteiger-Etappen sozusagen. Da könnten wir als Normalsterbliche auch noch mitmachen. Und dann geht es weiter. Da wird schon ein bisschen schwieriger, da fahren die auch noch irgendwie auf Berge.
Ich denke, bei keiner Etappe von der Tour, egal ob die jetzt flach ist oder bergig, kann einer von uns mitmachen, weil die fahren ein Tempo, das ist unglaublich, ein Schnitt ungefähr von 50 km/h, da würde keiner von uns mithalten. Und die ersten paar Etappen, wie du schon sagtest, so die ersten 6, 7 Etappen sind Flachetappen, da fahren auch viel Sprinter. Die Sprintetappen sind das meistens, wo auch gerade Fahrer, die schnell sind, zur Geltung kommen und dann später, na sagt 8., 9., 10. Etappe wird es dann in die Berge gehen und da entscheidet sich auch meistens die Tour, weil wer an den Bergen gewinnt, der gewinnt meistens auch die Tour.
Das heißt,
die Tour de France ist also ein sehr traditionelles Rennen. Im Grunde, natürlich muss es das Schwierigste sein, weil Radfahren hat immer was mit Grenzen, mit grenzwertigen Erfahrungen zu tun und das muss halt das Schwierigste sein und deswegen wird es auch immer schwieriger, weil man einfach diesen Status der Tour de France, man nennt sie auch Tour der Leiden, behalten möchte.
Du hast vorhin die Geschwindigkeit angesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht immer so gewesen ist.
Ja, in den früheren Zeiten war es so, da war die Geschwindigkeit nicht so hoch. Da ging es so um die 20 km/h, 25, aber das hat sich mit den Jahren immer gesteigert. Und jetzt so ab den 99er Jahren ging es dann hoch bis auf 40 km/h. Und
gibt es einen Rekordhalter?
Natürlich gibt es einen Rekordhalter. Das war 1999 Mario Cipollini und hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50,35 km/h. Das ist so schnell, wie man in einer Ortschaft fahren darf. Das ist schon immens schnell.
Christliches Radio München auf der 92.4.
Das war St. James Rebecca mit dem Lied Quiet With You, My Love. Wir sind immer noch bei der Tour de France, auf der Tour de France, mit dem Frankie.
Hallo. Wer die Tour de France im Fernsehen mitverfolgt, der wird merken, dass die Fahrer unterschiedliche Trikots anhaben. Was hat es damit auf sich?
Okay, es gibt ein weißes Trikot, das ist der erfolgreichste Jungfahrer der Tour de France. Und es war sogar so, dass 1997 Jan Ullrich 23 war. Und da hat er gleichzeitig die Tour de France gewonnen und das weiße Trikot, weil er unter 25 war.
Das heißt, er hat die dann übereinander getragen.
Kann man so sagen. Ja, weiß ich nicht.
Was trägt man da als Sieger?
Als Sieger trägt man das gelbe Trikot. Das heißt, wer wirklich von der Zeit her alle Etappen zusammen die geringste Zeit im Fahren hat, der bekommt das gelbe Trikot. Das ist eigentlich das bekannteste und das kennt auch jeder.
Was gibt's noch sonst noch für Trikots?
Dann gibt's das grüne Trikot. Das ist eigentlich das Trikot, was Erik Zabel sehr oft hatte. Das ist das Sprinter-Trikot. Und dann gibt's noch das Bergtrikot. Das ist das weiße Trikot mit roten Punkten. Und da werden Bergwertungen genommen und wer da am erfolgreichsten ist, der bekommt das Bergtrikot.
Das heißt, wer als erstes über so einen Pass gefahren ist.
Wie bemerkt man überhaupt, dass Fahrer gewisse Regeln missachten?
Also die Rennkommissare, die fahren auf den Motorrädern zwischen den und hinter den und vor den Fahrern her.
Und was gibt es da so für Regeln?
Man darf zum Beispiel keinen behindern und beim Zeitfahren darf man nicht im Windschatten fahren, wo man dann einen Vorteil hat.
Wie sieht's aus mit Abkürzungen?
Natürlich, das ist auch verboten, klar. Aber das fällt auch meistens dann auf direkt.
Und verirrt sich auch.
Ja, genau. Und solche Sachen halt, die werden halt beobachtet von den Rennkommissaren und dann wird im Falle, je nachdem wie stark der Verstoß ist, entweder ein Zeitnachlass gegeben oder eine Strafe, Geldstrafe oder im schlimmsten Falle eine Disqualifikation aus dem Rennen heraus.
Ich kann mir gut vorstellen, dass einer, der so ein hohes Risiko fährt, dass er auch vielen Gefahren ausgesetzt ist. Gibt es da spektakuläre Unfälle?
Ja, eigentlich passiert jede Tour de France Unfälle, manchmal größere, manchmal kleinere. In den letzten Jahren ist eigentlich nicht mehr großartig was passiert. Die letzte war 1999, ist ein Fahrer beim Auffahrunfall tödlich verunglückt. Aber damals gab es auch noch keine Helmpflicht. Auch Jan Ullrich ist schon mal gestürzt in den Graben, aber es ist alles bisher glimpflich ausgefallen. Die älteren Unfälle, die waren da brutaler. Da ist zum Beispiel ein spanischer Rennfahrer, ist 50 Meter in die Tiefe gestürzt und dadurch gestorben.
Das heißt in den Bergen nur einfach durch die Absperrung?
50 Meter war ein bisschen weh hoch.
Bitte dranbleiben, es geht weiter mit dem nächsten Teil, gleich nach der Musik. Und zwar werden wir uns da unterhalten über die verschiedenen Fahrer, die so bekannt sind in der Tour de France-Szene.
CRM 92.4, das christliche Radio München.
Heute mit Soul Food. Unser Thema heute ist die Tour de France. Wir haben für alle die jetzt neu zugeschaltet haben, uns gerade darüber unterhalten, wie denn so eine Tour abläuft, was dazugehört. Frankie, du bist ja unser Fahrradfahrexperte. Was weißt du über Jan Ullrich, über sein Leben?
Also Jan Ullrich, sein ganzes Leben besteht praktisch aus Fahrradfahren. 1983 ist er mit einem geliehenen Fahrrad als Neunjähriger das erste Rennen gefahren. 1996 hat er sensationell den zweiten Platz der Tour de France gewonnen. Und 1997 fing es dann an mit dem Boom in Deutschland über das Fahrradfahren. Den hat praktisch Jan Ullrich ausgelöst. Und ab da fing es auch an, dass die Tour de France regelmäßig im Fernsehen übertragen wurde.
Denkst du, so eine Sensation damals?
Das war eine absolute Sensation, weil er war der erste Deutsche. Klar, die Tour de France war vorher schon immer das größte Radrennen überhaupt, aber in Deutschland, wie wir das halt so kennen, nicht sonderlich beachtet.
Das heißt, man könnte ungefähr so die Zeit vergleichen wie 1986, als Boris Becker Wimbledon gewonnen hat. Da wollten auf einmal alle Tennis spielen, beziehungsweise alle waren Tennisspieler.
Genau, so würde ich sagen. Ich würde sagen, der Jan Ullrich ist der Boris Becker des Radsports.
Das ist ein guter Vergleich. Wie ging es dann mit dem Jan Ullrich weiter nach seinem Sieg? Ich meine, man muss schon schauen, wenn man etwas erreicht hat, dass man es bestätigt, beziehungsweise dass man schaut, dass man nicht zu tief abstürzt.
Ja, das Problem bei Jan Ullrich war immer seine Disziplin. Jan Ullrich war ein sehr charismatischer Typ und auch ein sehr emotionaler Mensch und der hat sich nie so hundertprozentig wie andere Fahrer vielleicht, wie Erik Zabel oder Lance Armstrong, an Ernährungspläne und an Trainingspläne gehalten.
Was würdest du als Disziplinlosigkeit bezeichnen?
Wenn man dieses Rennen, die Tour de France, überhaupt im Profiradsport mithalten will, dann muss man sich hundertprozentig an Trainingspläne, an Essenspläne und an überhaupt, dann muss man sein Leben hundertprozentig für den Fahrradsport ausrichten. Und das, denke ich mal, hat er nicht gemacht.
Heißt das, Jan Ullrich konnte die Tour de France nie mehr gewinnen? Oder kann? Man weiß ja nicht, er lebt da immer noch.
Ja gut, Jan Ullrich ist ja nur jetzt leider letztes Jahr von der aktiven Sportlaufbahn hat er sich verabschiedet, aber ich denke, es ist schon phänomenal, wie Jan Ullrich seine Laufbahn bestritten hat, dass er immer praktisch nach Lance Armstrong eigentlich der beste Fahrer war auf der Welt, obwohl er, sag ich jetzt mal, diese Lebensweise hatte. Hätte er sich mehr diszipliniert, wäre er unschlagbar gewesen.
Christliches Radio München. Ehrlich, mutig, gut. Christliches Radio München auf der 92.4.
Gerade eben haben wir uns über Jan Ullrich unterhalten und wie schon angeklungen ist, war sein größter Konkurrent Lance Armstrong. Und Lance Armstrong, denke ich mal, ist sehr bekannt hier in Europa. Er hat ja auch 7-mal die Tour de France gewonnen.
Lance Armstrong ist ein Amerikaner und er kommt aus Texas. Er hatte eigentlich nicht mehr eine schöne Jugend. Sein Vater ist nicht da gewesen praktisch und hatte auch nie ein gutes Verhältnis zu ihm. Und er hat eigentlich eine ziemlich harte Jugend gehabt. Und Lance Armstrong war ein sehr disziplinierter und Mensch, der sehr hart mit sich selbst war und sehr streng mit sich selbst umging. Und das hat ihm auch bei der Vorbereitung für den Profiradsport und überhaupt bei seinem ganzen Leben sehr geholfen. Wo natürlich auch dann irgendwann seine Krebserkrankung zukam, die er sich, wann war das nochmal? Genau, 1996 wurde bei ihm Krebs festgestellt. Und da hat dem Herrn Armstrong auch seine Disziplin sehr geholfen, um diese Sache zu überwinden.
Wie sieht es denn aus? Kann man den Problemen ausweichen, dadurch, dass man sich in Sport flüchtet?
Ich weiß nicht. Ich denke mal, es ist auch irgendwo ein Ventil, weil man irgendwo braucht jeder seinen Sinn im Leben und Armstrong, Lance Armstrong hat ihn halt in dem Sport gefunden und gesucht. Ob es nur der wirkliche Sinn ist, ist die Frage, aber er hatte halt sein gesamtes Leben auf diesen Sport ausgerichtet.
Ich kann mir ja gut vorstellen, heutzutage ja, wenn Jugendliche zu Hause Probleme haben, dass sie sich im Sportverein anmelden, beziehungsweise ins Fitnessstudio gehen und dort Muskel aufbauen.
Ja, das denke ich auch. Ich denke, das ist zwar noch ein kleineres Übel, als sich andere Sparten auszusuchen, wie Drogen oder Alkohol oder Zigaretten oder was es halt alles so gibt für Möglichkeiten, um Problemen aus dem Weg zu gehen.
It's the beauty of simplicity that brings me down to my knees. I praise you for eternity and Lord, I love you. Because you first loved me, we love you.
CRM 92.4, das christliche Radio München.
Nach The Beauty of Simplicity von Telecast kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem Thema, die Tour de France. Die Tour ist die schnellste Spritztour der Welt. Und wir haben gerade eben schon über Armstrong und Ullrich gesprochen. Im Moment ist die Tour total publik in den Medien und man hört eigentlich nicht so sehr viel von den Zeiten und der Geschwindigkeit, sondern vielmehr von was anderem, Doping.
Eigentlich ist das Doping bei der Tour de France genauso traditionell wie die Tour de France selbst. Eigentlich wurde zu jeder Zeit Doping praktiziert bei der Tour de France. Nur die Mittel haben sich halt geändert. Früher war es Kokain, Haschisch und Alkohol. Und später haben sich die Sachen dann verfeinert. Und irgendwann...
Darf ich mal kurz unterbrechen? Was heißt denn früher?
1911 war das erste Jahr, wo praktisch Doping anfing.
Wie fing es eigentlich an, dass Doping wirklich so ein Thema war, was dann auch in den Medien bekannt wurde?
Eigentlich muss man auch mal sagen, das hat auch viel mit den Medien zu tun. Je größer die Medien wurden, je wichtiger dieses Rennen wurden, desto mehr Medieninteresse gab es bei diesem Rennen und desto mehr wurde auch von den Medien solche Sachen erwähnt. Zu der damaligen Zeit, da gab es Doping, aber es wurde halt nicht in den Medien so erwähnt, weil die Medien eigentlich auch nicht so eine Rolle spielten zu der damaligen Zeit.
Jetzt zurück in die Gegenwart. Was hat dieser spanische Arzt Efumero Fuentes, was hat der im Radsport zu suchen?
Das ist ganz interessant. Noch nie war, glaube ich, ein spanischer Arzt so bekannt und so berühmt wie dieser Arzt. Er hat einfach nur Profisportler, und das waren nicht nur Radsportler, das waren auch welche aus dem Leichtathletikbereich, hat er praktisch sein Blut aufbereitet. Die konnten ihr Blut bei ihm ablagern. Ich denke mal, dass die da hingegangen sind, haben das Blut bei ihm abgezapft. Und dann hat er das aufbereitet mit Medikamenten und so. Sowas nennt man eine Eigenblutbehandlung. Und dadurch ist praktisch dieser Fuentes ziemlich bekannt geworden.
Möchten Sie aktuelle Informationen aus unserer Radio- und Fernsehredaktion? Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden. schreiben Sie eine Mail an redaktion@christlichesradio.de oder senden Sie Ihre Adresse an Christliches Radio München, Postfach 31 0201 in 80 102 München. Und dann erhalten Sie unseren kostenlosen monatlichen Clubbrief per Post. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Soul Food, der Johannes und die Annika.
Und natürlich bin ich als Experte immer noch vor Ort und versuche euch Fragen zu der Tour de France zu beantworten.
Richtig, Frankie. Und jetzt geht's eigentlich ein bisschen mehr ins Detail. Die ganzen Medien, die schreien, und auf ihrer Seite und auf ihrer Sportzeitschrift kann man nur dieses eine Wort erkennen: Doping. Welche Dopingmittel werden am häufigsten eingesetzt?
Früher waren es Kokain und Amphetamine. Da ist übrigens Jan Ulrich auch mal mit erwischt worden. Aber er hatte gesagt damals, er wäre in der Disco, hätte Ecstasy genommen. Okay, sei es wie es sei. Die 90er Jahre, die hatten ihre Epo-Zeit. Wie es auch jetzt durch die Medien ging, haben sie EPO genommen, Erik Zabel hat EPO genommen.
Genau, und Bjarne Ries und...
Und deswegen EPO, weil EPO war bis zum Jahre 2000 nicht nachweisbar.
Mhm. Aber wie wirken diese Mittel?
Welches Mittel jetzt, EPO oder alle?
Allgemein, zum Beispiel anabole Hormone oder...
Mhm. Okay, Amphetamine mit Amphetamine, die putschen auf, die geben Kraft und die lassen dich Leistungen erbringen. Oder Red Bull oder sowas, nur natürlich in einer ganz anderen Form.
Heißt das, dass die Muskeln dadurch stärker werden oder erholen sie sich schneller vom Wettkampf?
Eigentlich mit den Muskeln hat Amphetamin nichts zu tun, sondern du hast einfach nur dein Empfinden. Du forderst deinen Körper mehr, als er eigentlich kann, und du merkst es nicht.
Du merkst es nur anschließend dann, weil solche Hormone, eine Zugabe von dem, was ein Mensch natürlicherweise in seinem Körper hat, das ist ja auch gefährlich.
Natürlich ist das gefährlich. Natürlich, der Körper wird ausgelaugt und der altert natürlich auch schneller und sind natürlich Folgeschäden.
Wie gefährlich sind eigentlich Dopings? Was haben die eigentlich für Auswirkungen?
Anabolika zum Beispiel, die Nachteile, da es ein Hormon ist, werden praktisch Männer verändern sich so stark, dass sie praktisch impotent werden und ihnen wachsen Brüste. Also sie werden praktisch zur Frau. Und bei Frauen ist es genau umgekehrt. Sie bekommen eine männliche Behaarung und sie bekommen eine tiefere Stimme.
Vorhin haben wir uns unterhalten über EPO. EPO ist ja nicht so ein Dopingmittel wie zum Beispiel Haschisch oder Aufputschmittel. Was passiert bei EPO?
EPO ist eigentlich ein natürliches Hormon, was auch der Körper produziert. Und das sorgt dafür, dass rote Blutkörperchen gebildet werden. Und die roten Blutkörperchen sind dafür zuständig, dass Sauerstoff im Blut aufgenommen wird. Und je mehr rote Blutkörperchen du hast, desto mehr Sauerstoff kannst du aufnehmen im Blut, und Sauerstoff ist der Brennstoff für die Muskeln.
Und was ist da eigentlich so gefährlich?
Also wenn du zu viel EPO im Blut hast, und das heißt zu viel rote Blutkörperchen, die sich natürlich dadurch bilden, wird das Blut dickflüssiger. Und das heißt natürlich, dass das Blut schlechter durch die Venen kommt, und das kann zu Verstopfung kommen, und dadurch kann es zu Schlaganfällen kommen, Thrombosen und Herzstillstand. Und das ist natürlich ein hohes Risiko.
Also wenn, dann lieber zu leichteren Drogen greifen, die nicht so gefährlich sind, wie zum Beispiel ganz normale Aufputschmittel, oder?
Natürlich, man kann natürlich leichtere Sachen nehmen, aber dieser Profisport, der ist auf einem Level, oder dieses Profiradfahren ist auf einem Level, wo leichtere Sachen einfach auch nicht wirklich was bringen.
Aber für den Amateurbereich, die Leute, die nur Amateursport betreiben, sind diese Drogen oder Aufputschmittel so harmlos?
Natürlich sind diese Drogen überhaupt nicht harmlos. Sie verändern praktisch die Psyche des Menschen auch und fördern Depressionen oder bringen Depressionen. Und es geht hin sogar bis zum Selbstmord.
Christliches Radio München auf der 92.4.
Hier mit der Tour de France, immer noch bei Soul Food. Unsere nächste Frage an unseren Experten. Was denkst du, Frankie, in welchen Sportarten wird am meisten gedopt?
Gedopt wird natürlich am meisten in den Sportarten, wo es um Ausdauer geht und um Kraft.
Warum werden so wenige Sportler bei den offiziellen Wettkampfkontrollen erwischt?
Natürlich wird aufgepasst, klar. Eigentlich ist es so, man saß damals an der DDR. Wenn es wirklich professionell und gut gemacht ist, dann kann man so dopen, dass es keiner merkt. Und denn nicht umsonst hat das Team Telekom die Freiburger Klinik eingeschaltet, und die haben es wirklich professionell gemacht.
Warum betrügen Sportler überhaupt bei den Wettkämpfen?
Nun gut, ich denke, betrügen tut eigentlich doch jeder, oder nicht? Seien wir doch mal ehrlich, die Fahrer, die werden ziemlich hoch gestellt und sie müssen moralisch in Ordnung sein, aber sind auch nur Menschen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, durch kleine linke und illegale Geschichten Vorteile zu bekommen, warum tun wir es denn nicht? Und wenn wir in der Situation von diesen wären, ich glaube, wir würden auch betrügen.
Glaube ich, aber ich sag mal so, jeder Mensch, der betrügt, der hält sich nicht an die ausgemachten Regeln. Ja, er geht den Weg des Ungehorsams.
Oh, das ist natürlich jetzt ein ganz alter Begriff, Ungehorsam, gut. Das ist richtig, aber die Frage ist natürlich, wer setzt heutzutage die Regeln? Im Radsport ist es ganz einfach. Da gibt es ein Regelbuch, da gibt es eine Dopingliste. Und wer sich da nicht dran hält, der wird verknackt, kriegt Sperre und so weiter.
Und wer ist es bei uns?
Ja, und bei uns ist es so, wir haben natürlich auch Regeln, nur die werden natürlich heutzutage mehr und mehr, sage ich jetzt mal so, beseitigt. Die eigentlichen Regeln, denke ich persönlich, finden wir bei Gott und in der Bibel.
Wie lauten solche Regeln? Hast du ein Beispiel?
Du sollst nicht lügen, du sollst nicht falsche Dinge tun, du sollst nicht betrügen und sowas und so weiter. Und es gibt natürlich viel, viel, viel mehr Regeln.
Gibt es da irgendwie eine Geschichte bzw. etwas Praktisches in der Bibel zu diesem Thema Ungehorsam?
Das klassische Erlebnis, was wir natürlich finden als allererstes in der Bibel, ist, dass Adam und Eva ungehorsam waren gegen Gott und von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben, was sie nicht durften. Und damit fing praktisch die ganze Misere mit dem Verbotenen an. Damals gab es nur eine Möglichkeit, ein Verbot zu brechen, und das war diese, und die haben sie genau genommen. Und wir sind alles Erben von Adam und Eva.
Das heißt, auch damals hat Gott die Regel aufgestellt.
Genau, genau. Gott hatte damals eine einzige Regel, die man nicht machen durfte, und das war diese Tat, die Adam und Eva getan haben.
Gibt es dafür irgendwie eine Lösung? Ich meine, eine Strafe kann man ja absitzen, auch im Radsport oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man ins Gefängnis geht.
Oder man bezahlt.
Gut, gibt es vielleicht bei uns, dass wir sagen so, wir machen eine gewisse Aktion, das heißt Knast, Geld oder Zeitstrafe, und die Sache ist ausgebüßt. Aber Dinge, die wir vor Gott tun, die kann man nicht einfach so wegdiskutieren oder wegaussitzen, weil für die Vergehen, die wir Gott gegenüber haben, da verdient der Mensch leider den Tod für. Und das ist nun mal eine Sache, die ist endgültig. Die einzige Möglichkeit natürlich ist, um den verdienten Tod, den wir von Gott bekommen, aus dem Weg zu gehen, ist im Grunde Jesus Christus, weil er hat den Tod für uns am Kreuz bezahlt. Er ist in den Tod gegangen und ist wieder auferstanden. Und das ist das Gleiche, was wir auch machen können, ist, wenn wir das, was Jesus uns angeboten hat, annehmen, dann werden wir auch mit ihm wieder aufstehen.
Ich meine, es gibt ja heutzutage Leute, die sagen, oder die leben nach dem Motto, ich tue Recht und scheue niemand. Die Bibel sagt dazu etwas anderes. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch betrügt. Zum Beispiel finden wir auch diese Stelle in der Bibel, wo es steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, beziehungsweise wenn wir sagen, dass wir nichts Falsches tun, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Jemand, der nicht einsieht, dass er falsch handelt, da betrügt er sich selbst. Und ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was man nur machen kann. Und weiterhin steht es auch hier in der Bibel, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich glaube, das ist die Lösung, die der Frankie vorhin auch angesprochen hat, wieder mit Gott ins Reine zu kommen.
Die Lösung für jeden Radfahrer und auch Nicht-Radfahrer. Für dich, mich.
Ja, genau. Für jeden, der betrügt und der betrogen hat.
Für jeden Menschen. As long as I remember, I've been walking through the wilderness, praying to the Father, and waiting for my time. I've come here with a mission, and soon I'll give my life for this world.
Hier immer noch mit Soul Food. Und das Thema ist die Tour de France, jetzt zur Strecke für 2007. Ich kann mir gut vorstellen, gut, es steht immer noch zur Debatte, ob ARD, ZDF die Tour übertragen sollen und müssen 2007. Frankie, du als Radexperte, sollten die Medien dieses Event weiterhin live übertragen?
Ja, ich denke auf jeden Fall, weil die Tour de France ist einfach so traditionell. Doping hin, Doping her. Doping war so lange, wie es die Tour de France gab, immer ein Thema. Und ich denke, man sollte einfach jetzt nicht mit diesem ganzen Medienblödsinn drauf eingehen und deswegen die Tour de France immer zeigen. Gut, ich sag's auch, weil ich selber ein großer Fan davon bin. Und ich freue mich jetzt auf die Tour de France 2007.
Wer fährt da überhaupt noch?
Ja, es gibt ja auch andere Teams außer in Deutschland. Und ich denke, dass diese ganze Hysterie, die hier in Deutschland ist, in den anderen Ländern, Frankreich, Spanien, sowieso nur belächelt wird. Und dann wird die Tour de France halt wieder so sein wie vor 1996, bevor die Telekom Erfolge fuhr bei der Tour de France.
2007 steigt die Tour ein in London.
Mhm. Das machen die Organisatoren der Tour de France immer in den letzten Jahren, dass sie in irgendeinem europäischen Umland die Tour de France starten lassen, um einfach die Popularität der Tour de France noch zu vergrößern.
Müssen die Radfahrer in England auch links fahren?
Ja, ich weiß es nicht. Wir müssen rückwärts fahren. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass die Straßen in England ziemlich schlecht sind.
Diese Tour 2007 hat 20 Etappen, darunter auch 3 Bergankünfte. Gibt es Überraschungen?
Das wird sich zeigen. Ich hoffe mal, dass es Überraschungen gibt. Und ich bin auch mal gespannt, wie das Tempo ist der Tour de France. Was ein bisschen schade ist, und das ist vielleicht auch eine Überraschung, dass die populären Pferde, die sonst immer angefahren werden, diese Tour de France fehlen.
Man muss sich das mal so vorstellen, dass die Fahrer die 200 Kilometer in einem Schnitt von 50 Kilometer pro Stunde schnell rasen. Das ist, wie du schon gesagt hast, das ist so schnell, wie wenn du mit dem Auto durch die Ortschaft braust. Denkst du, durch die neuen Technologien, durch die neuen Materialien, kann man diese Tour oder beziehungsweise diese Geschwindigkeit noch mehr überbieten?
Ich denke, dass die Tour de France nach wie vor steigen wird, die Geschwindigkeit. Gut, die Techniken, wer weiß, was in Zukunft noch kommt. Die Fahrräder sind schon wirklich sehr, 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 sehr gut. Aber wie gesagt, das Doping in Zukunft, es wird dafür sorgen, dass diese Leistung einfach auf ihrem Level bleibt.
Wirst du das Mannschaftszeitfahren vermissen?
Ich persönlich eigentlich nicht so. Ich denke, zwei Zeitfahren, das ist schon schön und mir gefallen die Einzelzeitfahren eigentlich besser als das Mannschaftszeitfahren.
Es wird weiterhin gedopt, auch dieses Jahr wird gedopt. Macht es überhaupt noch Sinn, irgendwelchen gedopten Sportlern zuzuschauen?
Ich denke, wenn wir in den Leistungssport gucken, dann ist jeder Leistungssport weit weg von der Sinnhaftigkeit, weil Sport, man soll es ja nicht mit Sport identifizieren können, aber was im Leistungssport geboten wird, das sind Leistungen, die ein normaler Körper und unter normalen Bedingungen eigentlich nicht mehr leisten kann. Und es ist einfach eigentlich ganz normal, dass jeder normal denkende Mensch sich fragen muss, ob das noch mit rechten Dingen zugeht. Und ich denke, wenn wir anfangen zu sagen, wir wollen sauberen Sport haben,
dann dauert eine Etappe 8 Stunden.
Ja, dann dauert eine Etappe 8 Stunden, aber dann dürfen wir uns eigentlich nur noch um eine Ecke die Jungs, die auf dem Fußballplatz Fußball spielen, angucken, weil der Sport ist noch sauber.
Frankie, wir sind ja jetzt im Radio. Was hört denn so ein Radfahrer, so ein Experte?
Ja gut, ich weiß natürlich nicht, was andere Leute, die Radfahrer sind, für Musik mögen. Ich mag natürlich Musik, die ein bisschen in den Bauch geht und ein bisschen Schwung hat.
Die Venen aktiviert.
Ja, genau, das Blut in Wallung bringt. Genau. Und ich habe mir eins ausgesucht. Johnny darf es für mich ansagen.
Der Frankie hat uns seine Lieblings-CD mitgebracht von Layer Cake, You Got the Love.
Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough.
Kreuz und quer durch München. Die Veranstaltungstipps bei CRM 92.4.
Ja, natürlich gibt es Veranstaltungen. Morgen zwischen 4 und 5 gibt es hier auf 92.4 Hotline. Und dann am Abend ab 19.30 Uhr
in der Siegestraße 10 an der Münchner Freiheit, das Chayhouse Café. Dort könnt ihr auch den Frankie selbst persönlich kennenlernen.
Natürlich kann man ihn auch auf der Strecke sehen. Frankie, was ist deine Lieblingsstrecke?
Ich fahre immer sehr gern in den Süden von München, Schäfflern, Wolfratshausen, Holzkirchen oder Geretsried. Das ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Vielleicht sieht man sich ja mal.
Super, danke, dass du heute dabei warst, Frankie.
Danke, dass ich so viel reden durfte hier und dass ich mein Lieblingsthema preisgeben durfte. Dankeschön.
Es verabschieden sich aus dem Studio
Annika
und der Johannes.
Und meine Wenigkeit, Frankie.
Tschüss.
Ciao.
Servus.
Soul Food ist eine Sendung des Christlichen Radios München. Redaktionsleiterin ist Julia Capalbo. Wir sind Montag bis Freitag von 16 bis 17 Uhr und sonntags um 9 Uhr und um 13 Uhr zu hören. Das Christliche Radio München ist ein Arbeitszweig der Christlichen Medien München. Erster Vorsitzender ist Pastor Frank Weigert. Sie erreichen uns telefonisch unter 0700 276 924 00 oder per Mail an redaktion@christlichesradio.de. Einen Brief senden Sie an das Christliche Radio München, Postfach 31 0201 in 80 102 München. Wir sind auch zu sehen, jeden Sonntag um 10.30 Uhr bei München TV. Wir wünschen Ihnen gute Impulse für Ihr Leben und Gottes Segen.